sieht so. Dankeschön. Ja, das war also ein ganz wunderbares Lied, um uns einzustimmen auf das Wichtigste in unserem Leben. Ich fühle mich hier sehr wohl unter euch. Das Vorbereitungsteam hat mich mit viel Liebe und Kompetenz hier schon willkommen geheißen. Und es ist also ein ganz besonderes Erlebnis, heute Abend hier einfach unter euch zu sein, miteinander zu beten und Gott zu loben. Und vielleicht können wir einfach zum Gebet kurz aufstehen, wie wir das in der Ukraine oft machen. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du die Augen unserer Herzen öffnest, damit wir dich von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand ehren, loben und dich verherrlichen. Amen. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Das Leiterteam hat mich gebeten, heute Abend nur ganz kurz, vielleicht so 2 oder 3 Stunden, war das richtig, ein paar Gedanken über den Anfang vom Epheserbrief zu vermitteln. Es geht hier nur um ein paar wenige Punkte. Einige von euch sind sicher ziemlich müde von der Anreise. Ihr trefft Leute, die ihr vielleicht schon länger nicht mehr gesehen habt. Freut euch über die Begegnung. Und ich hoffe aber trotzdem, dass Gott diese paar Minuten hier unter uns benutzt für seine Sache. Ich bin tief überzeugt davon, dass Gott seit der Schöpfung, seiner Schöpfung, auf Mission ist. Und dieser Abend heute gehört zu seiner Mission. Nicht zur SMD, nicht zu meinen Worten, sondern seiner Mission. Nämlich seiner Liebe, dir und mir nachzugehen. Und zwar treu nachzugehen. Diese Verse sind hier im Kapitel 1 im Epheserbrief zu lesen und ich möchte dann nur ein paar Bemerkungen machen. Paulus schreibt zu den Ephesern über seine Gebete für die Epheser, Vers 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Er erleuchte die Augen eures Herzens, dass ihr erkennen möget, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und welchen Reichtum an Herrlichkeit er den Heiligen beschieden hat. Und was das sei, die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben. Weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, die er in Christus wirken ließ. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und gesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Ich möchte nur 2 Dinge von diesem wichtigen Text am Eingang des Epheserbriefes herausgreifen. Einmal die Bitte des Paulus für die Gläubigen, für die, die Jesus nachfolgen in Ephesus und in Kleinasien und auch für uns. Nämlich seine Bitte um den Geist der Weisheit und der Offenbarung zur Gotteserkenntnis. Und weil es wichtig ist, dass ihr so ein bisschen wisst, wo ich eigentlich herkomme, nicht nur aus Württemberg oder Stuttgart, sondern in meinem Werdegang, müsst ihr wissen, dass ich sehr stark denkerisch die Frage des christlichen Glaubens angegangen bin. Und hier mit dieser Frage der Gotteserkenntnis in den Versen 17 bis 18 bittet Paulus nicht um die Erleuchtung des Verstandes, nicht nur um eine rein kognitive Angelegenheit, sondern er bittet darum, dass die Augen des Herzens geöffnet werden. Und das ist natürlich schon viel komplizierter. Was meint er eigentlich mit dieser Bitte, dass die Augen der Herzen geöffnet werden? Der Betrachtende dieser Welt hat keinen automatischen Zugang zu dieser Öffnung des Herzens, dieses Innersten unseres Seins. In 1. Buch Mose, in einem 5. Buch Mose 29,3 lesen wir: Und der Herr hat euch bis auf diesen heutigen Tag noch nicht ein Herz gegeben, das verständig wäre, Augen, die das sehen und Ohren, die da hörten. In Jeremia 5,21 lesen wir: Hört zu, ihr tolles Volk, das keinen Verstand hat, die da Augen haben und sehen nicht, Ohren haben und hören nicht. Und dann eine Verheißung in Jesaja: Und die Augen der Sehenden werden nicht mehr blind sein und die Ohren der Hörenden werden aufmerken. Es hat mich besonders beeindruckt im Markus-Evangelium, dieses Thema der Nachfolge, und dass es gerade dort beim Markus-Evangelium eben auch um die Erleuchtung der Herzen geht. Das ist ein großer Begriff, aber es geht um die Befähigung des Menschen, Gott zu sehen. Und diese Befähigung, die geschieht im Innersten unserer Person. Dort, wo sich Wille, Emotion, Denken überschneiden. Vielleicht die Schaltungszentrale unserer Persönlichkeit. Und hier in Lukas 24,45 lesen wir zum Beispiel über Jesus: Da öffnete Jesus ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. Oder über das Herz von Lydia in Apostelgeschichte 16,14. Dieser tat der Herr das Herz auf, dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Diese Stellen können leicht multipliziert werden im Neuen Testament, wo es immer wieder nicht um die Frage geht, wie verstehen wir, wie können wir erkennen über unseren Verstand, sondern wie kann das Herz des Menschen geöffnet werden, also der Denkende, der Fühlende, der Empfindende, der Werdende und erfahrene Mensch. Also alles, was sich so in unserem Wesen tummelt. Und deshalb ist also auch die ganzheitliche Erkenntnistheorie eines Philosophen Michael Polanyi, Personal Knowledge Towards a Post-Critical Philosophy, von ganz bedeutsamer Relevanz. Im Gegensatz zu einer rein kognitiven Art des Erkennens Gottes. Dann sehen wir auch, dass das Betrachtete durch den Betrachtenden entweder respektiert oder beeinträchtigt wird. Wenn wir also nur mit unserem Verstand suchen, dann beeinträchtigen wir, was hier beobachtet werden soll in diesem Universum. Der Mathematiker und Biologe John Lennox hat die Wissenschaft Gott begraben, hat zum Beispiel sehr gut und sehr überzeugend dargelegt, dass diese ganze Frage viel komplexer ist als reine intellektuelle Überlegungen. Auch der Pastor Tim Keller mit seinem Buch Warum Gott geht auf einen ganzheitlichen Ansatz hinaus, im Gegensatz zu dieser Reduktionierung, diesem Reduktionismus. Das heißt, wir er- oder verkennen mit Leib, Seele, Leidenschaft und Verstand. Es geht um den ganzen Menschen. Und dann noch eine weitere Sache. Auch wenn wir ganzheitlich verstehen wollen, wenn wir nach Gott ganzheitlich suchen, dann sind doch unsere Erkenntnisfähigkeiten auch in unserem Herzen oder vielleicht besonders in unserem Herzen sehr beeinträchtigt. C.S. Lewis hat einmal bemerkt: 5 senses, an incurably abstract intellect, a haphazardly selective memory, a set of preconceptions and assumptions so numerous that I can never examine more than a minority of them, never become conscious of them all. How much of total reality can such an apparatus let through? Haben wir das bemerkt, dass in unserem Text Paulus ein Gebet spricht? Geben wir Paulus hier recht? Beten wir mit ihm um die Erleuchtung dieser inneren Schaltzentrale, damit wir nicht nur Gott erkennen, sondern damit auch das, was Gott geschaffen hat und welche Ziele er mit diesem wunderbaren und doch so komplizierten Universum verfolgt. Paulus betet darum, dass unser Innerstes vom Geist Gottes ganz menschlich und wirklichkeitskongruent Erkennen Gottes, zu diesem Erkennen Gottes geöffnet werde. Auch nach unserer und gerade nach unserer anfänglichen Bekehrung. Und das zeigt uns also schon in einer demütigen Art und Weise, dass wir eigentlich auf Gottes Geist schon jetzt ganz angewiesen sind. Ohne Gottes Geist, ohne die Kraft Gottes, kommen wir nicht zu der Fähigkeit zu erkennen, noch zu der Fähigkeit, das Beobachtete respektierend, gut wissenschaftlich zu erkennen. Jesus hat gesagt, gesegnet, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Deshalb betet Paulus darum, der innere Mensch, sein Wille, sein Erkennen, sein Fühlen, sein Erfahren ist das, worum es geht. Es ist nicht nur ein vom Menschen abgelöster Verstand und ich habe zu viele Jahre in dieser Existenz, dieser Form des Denkens und des Abgetrennten vom Herzen verbracht. Diese innere Schaltzentrale leidet ohne Gott an einer permanenten Gottesverneinung nach Römer 1, 18. Aber wenn Gott diese Schaltzentrale öffnen sollte, wenn dieses Gebet tatsächlich Wahrheit und Wirklichkeit wird, dann haben wir Zugang zu der Macht, der Kraft, der Herrlichkeit Gottes. Dann erkennen wir, wer wir selbst sind. Dann sehen wir, wie wir eigentlich in unseren Beziehungen leben sollten. Und dann haben wir ein Fundament für die Erforschung des Universums. Und vielleicht finden wir auch einen Weg, das Leid, die Schuld, die schlimmen Ereignisse in Japan etwa, so einzuordnen, dass wir einem liebenden, guten Gott dennoch vertrauen können. Das ist der eine Punkt, das Gebet um die Gotteserkenntnis. Der zweite Punkt, ganz kurz, ist, dass Paulus eine Kraft anspricht. Eine transformative Kraft. Es ist wie der Auferstehungspfeil Jesu, der dich und mich ins Herz trifft. Es geht nicht nur um Erkenntnis Gottes im Herzen, sondern ohne die Macht, ohne die Kraft Gottes sind wir hilflose Menschen. Wo gibt es wahre, bleibende Veränderung? Viel Neues von heute versickert morgen in Enttäuschung. Warum? Warum dieser ständige Wechsel von Hoffnungsbringendem zu Hoffnungslosigkeit? Weil wir selbst nicht die Kraft haben zu einer derartig radikalen Änderung, dass tatsächlich etwas ganz fundamental neu wird und neu bleibt, immer wieder erneuert wird. Oft wird eben nur oberflächlich und symptomatisch behandelt, etwa in der Medizin oder Psychologie, im sozialen Engagement, in der Politik, in der Wirtschaft, im juristischen Bereich, in der Wissenschaftsphilosophie. Oft begegnet uns hier ein Reduktionismus, ein Einengen. Enge Perspektive, Einengen dessen, was beobachtet wird. Aber wer unter uns mit Drogensucht gekämpft hat, der weiß, Alkoholabhängigkeit, sexuelle Sucht, Besitz, Macht, Ruhm, Erfolgssucht, Eifersucht können so übermächtig sein, dass wir dieser Sache einfach nicht Herr werden. Und es sind ja Götzen, sie sind überall. Und ich gehe davon aus, sie sitzen auch unter uns, bei mir. Der Suchtkern ist in jedem von uns. Manchmal hören wir biblisch von Sünde und wir erkennen gar nicht, wie schwarz die Sache ist, wie tief diese Sache sitzt, wie stark sie hier mit Götzendienst, dem Anbeten einer Sache, die Gott geschaffen hat, die wir anstatt Gott vergöttlichen. Die Alkoholsucht ist tatsächlich im Neuen Testament auch erwähnt, Titus 2, 3 erwähnt, dass ältere Frauen nicht dem Trunk ergeben sein sollen. Und dieses Wort Trunk ergeben in der New International Version ist tatsächlich mit addicted übersetzt. Süchtig, versklavt, dem ganz untergeben. Keine Mittel, keine Macht, dem zu entgegnen. Es handelt sich bei Suchterkrankungen eben nicht nur um moralische Entgleisungen und schuldhaftes Handeln, sondern grundsätzlich um einen existenzbestimmenden Zustand. Und die Befreiung von dieser Macht, also nicht nur die Befreiung zu einem Sehen Gottes vom Herzen, sondern die Befreiung von einer Macht, die uns versklavt, die bedarf der Macht, der Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Paulus nennt diese Kraft. Es ist ewige Auferstehungskraft, Epheser 1,20. Und nun sind wir an diesem Punkt angelangt. Glaubwürdig, Auferstehung eines Toten. Ich möchte hier heute Abend nicht sehr viel dazu sagen. Aber wenn Jesus auferstanden ist, wenn diese Macht ihn auferweckt hat von dem Tod und diese Macht dann weiter Kreise zieht und dein Herz trifft, dann gibt es Hoffnung. Genau Hoffnung für diesen Götzendienst, diese Bindungen, die so tief sitzen, dass wir durch moralisches Verbesserung oder wie Trölsch das nannte, eine moralische Ausbesserung in keiner Weise zurande kommen. Wir müssen also die Sachen beim Namen nennen und Paulus hier in unserem Text spricht davon. Eine Gotteserkenntnis, das Herz öffnen für Gott durch seine Kraft und dann diese Sünde, Bindung, Götzendienst überwindende Macht Gottes. Der Text ist ein Gebet. Ich würde uns vorschlagen, dass wir vielleicht diesen Text flehen sollten. O Gott, gib mir die Erleuchtung meines Herzens durch deinen Geist. Gib mir die Sicht zu sehen, wer du bist, welche Pläne du hast, was du mit diesem Leben vorhast. Und danke, dass du mir versprichst, mir eine Macht zu vermitteln, mich mit dem Geist so zu versiegeln, dass ich tatsächlich mit dem Götzendienst ein Ende finde. Frei werde für dich, versklavt für Gott, sagt Paulus, aber frei. Frei von den Bindungen, die mich davon zurückhalten, wirklich Gott mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Leib, mit ganzer Energie, mit ganzem Verstand zu lobpreisen. Nicht nur in einem Gottesdienst, sondern dass unser ganzes Leben ein Gottesdienst wird. Das ist eine riesige Sache. Und dafür bedarf es nichts weniger als Gott selbst, seinen Geist, seine Macht, sein Wort, das das Schwert des Geistes ist, um so tief in uns hineinzugraben, um uns diese Sicht zu eröffnen, entgegen dem New Atheism, entgegen der Kosmologie eines Stephen Hawking. Diese Freiheit, diesen Freiraum zu haben, von der Gegenwart Gottes glauben zu dürfen, glauben zu können, vertrauen zu können und dann diese Kraft zu finden zu einem reinen Herzen, gereinigten Herzen in der Gegenwart Gottes. Das wünsche ich uns. Gottes Segen.